Unser Predigttext heute an diesem letzten Sonntag vor Beginn der Passionszeit kommt aus dem ersten Brief, den Paulus an die Korinther geschrieben hat, das 13. Kapitel, das sogenannte Hohelied der Liebe. Paulus schreibt dort: Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnisse und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und wenn ich alle meine Habe den Armen gäbe und meinen Leib dahin gäbe, mich zu rühmen und hätte der Liebe nicht, so wäre mir's nichts nütze. Die Liebe ist langmütig und freundlich, die Liebe eifert nicht, die Liebe treibt nicht Mutmillen, sie bläht sich nicht auf, sie verhält sich nicht ungehörig, sie sucht nicht das ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, die Liebe duldet alles, sie höret nimmer auf, wodurch das prophetische Reden aufhören wird und das Zungenreden aufhören wird und die Erkenntnis aufhören wird. Denn unser Wissen ist Stückwerk und unser prophetisches Reden ist Stückwerk. Wenn aber kommen wird das Vollkommene, so wird das Stückwerk aufhören. Als ich ein Kind war, da redete ich wie ein Kind und dachte wie ein Kind und war klug wie ein Kind. Als ich aber ein Mann wurde, tat ich ab, was kindlich war. Wir sehen jetzt durch einen Spiegel in einem dunklen Bild, dann aber von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich stückweise, dann aber werde ich erkennen, gleich wie ich erkannt bin. Nun aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Liebe Gemeinde, ich sagte es gerade eben schon, dieses sogenannte Hohelied der Liebe, eigentlich ja, kann man diesen Text gar nicht hören oder lesen, man muss ihn eigentlich singen. Das treibt einem förmlich die Musik in den Kopf und ins Herz. Was für ein Text. Diese Verse aus dem ersten Korintherbrief, ist es je vor oder nach Paulus Menschen gelungen, dieses Wunder der Liebe so tief und so treffend zu beschreiben, wie er es hier tut? Der längst verstorbene Stuttgarter Prälat Karl Hartenstein hat dazu in einer Predigt einmal gemeint, es hat nie ein Mensch so über die Liebe gepredigt wie Paulus. Was es um dieses erschütternde und doch so vertraute Wort Liebe ist, weiß man erst seit 1. Korinther 13 geschrieben wurde. Paulus hat in der Tat mit diesem Text ein Stück Weltliteratur geschaffen, ein Text, der ja weit auch über den christlichen Gebrauch hinaus Aufmerksamkeit gefunden hat, völlig zu Recht. Man muss sich vor Augen halten, diese Verse, die wir gerade eben gehört haben, sind Verse für bestimmte Menschen an einem bestimmten Ort. Christen in der großen antiken Weltstadt Korinth haben sich zu einer Gemeinde zusammengefunden und man muss sich vorstellen, was das bedeutet. Griechen und Römer, Einheimische und Auswärtige, Männer und Frauen, Alte und Junge, Sklaven und Freie, Heiden und Juden, Arme und Reiche, Sünder und Gerechte, Sympathische und Unsympathische, Liebhaber moderner Lieder und freier Gottesdienstformen und auch die Freunde der traditionellen Liturgie und der Gesangbuchchoräle. So sind sie beieinander. So wollen sie eine Gemeinschaft sein, von der Paulus dann sagen kann, sie sei ein Leib und ihr Haupt sei Christus. Kann das gelingen in dieser unendlichen Vielfalt, die ich gerade versucht habe zu beschreiben? Kann das gelingen? Wird das gut gehen? Bis heute stellt sich ja diese aufregende Frage überall dort, wo auch Christen zusammenkommen, immer wieder, auch bei uns in unserer Gemeinde. Und auch die Reibungspunkte zwischen den einzelnen Gläubigen scheinen sich nicht sehr geändert zu haben durch die Zeiten hindurch. In Korinth jedenfalls war die Beziehung zwischen den Gemeindegliedern immer wieder auch neu gefährdet und auch akut gestört. Einzelne Parteien und Fraktionen innerhalb der Gemeinde beanspruchten die Wahrheit für sich selbst. Gebildete Gemeindeglieder fielen durch ihre Arroganz gegenüber weniger gebildeten Gemeindegliedern auf und bei den gemeinsamen Zusammenkünften waren die wohlhabenden Christen den Armen gegenüber nicht zur rücksichtnahmefähig. Manche Gemeindeglieder hielten sich dort in der korinthischen Gemeinde durch den Besitz von besonderen Geistesgaben für frömmer als die anderen Gemeindeglieder. Und sie distanzierten sich dadurch von den anderen, vertraten einen exklusiven Anspruch. Und so war es so, dass man eben in dieser Gemeinde die eigenen Positionen, die sich von den anderen eben auch unterschieden, für allein richtig und für allein rechtgläubig hielt. Und dieses Verhalten hat natürlich verletzt innerhalb der Gemeinde, hat die Gemeinschaft untergraben. Es drohte die Spaltung der Gemeinde und die ersten waren bereits gegangen und suchten sich ihre Gemeinde woanders. In diese Situation hinein schreibt Paulus einen Brief an die Korinther. Er nennt die Probleme konkret bei Namen, alles in diesem Brief nachzulesen, legt die Finger auf die wunden Punkte. Aber was letztlich Paulus dieser Gemeinde in Korinth zu sagen haben, das spitzt sich eigentlich zu in diesem 13. Kapitel dieses Briefes, in diesem sogenannten Hohen Lied der Liebe. Es sind Paulus vielleicht grob gesagt drei Dinge wichtig und ich darf euch von der Technik mal um die erste Folie bitten. Das erste, was Paulus sagt, ist, allein die Liebe zählt. Allein die Liebe zählt. Paulus schreibt den Korinthern und uns mit ihnen, ihr lieben Korinther, und ich sage jetzt auch mal, ihr lieben Gomaringer und ihr lieben Stockacher und wo immer wir auch heute herkommen, ihr Lieben, es mag in euren Gottesdiensten in euren Gemeinden mag es stimmungsvolle Gottesdienste geben. Neue Formen des Gemeindelebens werden dort erprobt und schlüssige Gemeindeaufbaukonzepte erstellt. Gut so, aber ohne Liebe ist es alles blinder Aktionismus. Vielleicht erbauen begabte Predigerinnen und Prediger mit vollmächtigen Predigten die Gemeinde. Es wird bei euch in aufrichtiger Weise theologisch gearbeitet und argumentiert. Ohne Liebe ist es kalter Dogmatismus. Vielleicht glauben bei euch manche Gemeindeglieder von sich, eine bestimmte Gabe des Geistes in besonderer Weise zu besitzen, zum Beispiel das sogenannte Zungengebet oder die Gabe der Krankenheilung. Gut so, aber es ist nur frommes Schauspiel, wenn ihr die Liebe nicht habt, meint Paulus. Manche dagegen haben bei euch vielleicht eine prophetische Gabe, das heißt letztlich, sie verstehen in besonderer Weise biblische Zusammenhänge und können das, was sie so erkannt haben, anderen Christen auch mitteilen und ihnen so zu Hilfe für ihren Glauben und für ihr Leben werden. Und doch, es ist nur frommes Gerede, wenn es ohne die Liebe geschieht. Glaube an Gott ist gewiss auch etwas Wichtiges. Wohl dem, der sich in seinem Glauben an Gottes Verheißungen orientieren kann und das auch anderen Menschen mutmachend weitersagen kann. Doch ohne Liebe, sagt Paulus, ist das nichts anderes als gefühllose Rechthaberei. Und selbst wenn die Spendenerträge für Brot für die Welt Rekorderträge hätten, wenn die Gemeinde ein ausgeprägtes diakonisches und missionarisches Bewusstsein hätte und unterwegs wäre in den Häusern, um zu helfen, wo zu helfen ist, wäre ohne Liebe alles Schall und Rauch. Frömmigkeit ohne Liebe ist tot, sagt Karl Hartenstein einmal in dieser vorher bereits aufgeführten Predigt. Frömmigkeit ohne Liebe ist tot. Deshalb das Erste, die Liebe allein zählt. Das Zweite, die Liebe allein überwindet. Die Liebe allein überwindet. Im zweiten Teil seines Textes beschreibt nun Paulus sehr anschaulich diese Liebe, die er für das Miteinander in der Gemeinde für so wichtig hält, für so exklusiv. Und daran, liebe Gemeinde, dürfen wir uns heute auch messen lassen. Ich will das jetzt gleich einmal ein wenig noch erklären und ich denke, das darf eine Folie sein, die wir ruhig auch über unsere Gemeinschaft, auch über unser eigenes Leben und Glauben legen dürfen. Paulus fängt an mit dem Ersten, er sagt, die Liebe ist langmütig. Sie ist langmütig, das heißt, wer liebt, hat einen langen Atem. Er ist nie kurz angebunden. Eine Ärztin, ein Arzt zum Beispiel, gibt bei einer langwierigen Erkrankung des Patienten auch nicht gleich auf. Die Ärzte ringen vielmehr um die Genesung des Kranken. Und Paulus sagt, so ist es mit der Liebe auch. Sie wirft nicht gleich nach der ersten Enttäuschung das Handtuch und gibt den anderen einfach auf. Nein, sie kann sogar Provokationen ertragen. Sie hat Zeit, die Liebe, und sie gibt auch Zeit. Ein zweites, Paulus sagt, die Liebe eifert nicht. Auch ein Prüfstein für uns, liebe Gemeinde. Das heißt, die Liebe hat nicht dieses drängende, dieses manchmal so fanatische Wesen, das so viel Unheil stiften kann. Sie zerstört nicht die Gemeinschaft, indem sie die eigene Überzeugung mit Scheuklappen versieht und sonst nichts und niemanden anderes mehr wahrnimmt oder gelten lässt. Die Liebe eifert nicht. Ein weiteres, Paulus schreibt, in diesem etwas älteren Lutherdeutsch klingt das etwas merkwürdig, die Liebe bläht sich nicht. Die Liebe bläht sich nicht. Das heißt auf gut Deutsch, die Liebe macht keine Schau. Und sie setzt sich nicht selbst in Szene, weil sie das vielleicht denkt, nötig zu haben. Nein, das Schlichte ist ihre Art und Weise, das Leise auch manchmal. Die Liebe sucht nicht das Ihre, so Paulus. Sie ist nicht nur auf den eigenen Vorteil bedacht, auf die eigene Selbstverwirklichung, sondern sie lernt mit den Augen des anderen zu sehen. Sie erspürt, wie es ihm geht und gibt ihm, was er braucht. Ein weiteres sagt Paulus, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Sie lässt sich nicht erbittern. Wörtlich steht da, sie lässt sich nicht scharf machen. Sie lässt sich nicht scharf machen. Das heißt, liebe Gemeinde, der Zorn ist nicht der Sache der Liebe. Auch dann nicht, wenn die Streitsucht des anderen mich vielleicht dazu reizt. Die Liebe rechnet das Böse nicht zu, schreibt Paulus weiter. Das heißt, sie führt keine Bücher, liebe Gemeinde, sie führt keine Bücher über die negativen Seiten des anderen. Sie kreidet nicht an. Die Liebe rechnet nicht zusammen, liebe Gemeinde. Das Addieren ist nicht die Sache der Liebe. Im Gegenteil, sie gibt immer wieder auch eine neue Chance, ohne zu fragen, was gewesen ist. Viele lassen einen Menschen fallen und halten das Böse fest. Die Liebe macht es genau umgekehrt. Sie lässt das Böse fallen und hält den Menschen fest. Sie hofft alles, schreibt Paulus weiter. Das heißt, sie misst niemanden an dem, was gewesen ist, sondern sie schaut auf das, was in Zukunft alles mit und an diesem Menschen noch möglich sein kann. Und darauf kann sie auch warten. Die Liebe duldet alles. Das heißt, die Liebe kann auch leiden. Und je mehr sie leidet, umso brennender wird sie. Sie gibt einen Menschen nicht verloren, weil sie weiß, Gott gibt diesen Menschen auch nicht verloren. Liebe Gemeinde, man möchte dieses Lied des Paulus eigentlich gerne noch so weiter singen. Sicherlich würden auch Paulus noch einige Strophen einfallen. Doch wir merken vielleicht auch, dass die Distanz zur Realität von Strophe zu Strophe größer wird und spürbarer. Bei vielen Hochzeiten werden Verse aus diesem Hohen Lied der Liebe als Predigttext gewünscht. Dafür habe ich allergrößtes Verständnis. Weil diese Paare, diese Menschen einfach sagen, ja, wenn es irgendwie geht, soll es bei uns in unserer Beziehung auch so zugehen. Und doch denke ich manchmal für mich auch selber als erfahrener Ehemann, was für ein hoher Anspruch. Was für ein hoher Anspruch. Über diesen Text sollte eigentlich gar nicht gepredigt werden, sagte kürzlich eine Frau bei einem Bibelgespräch. Ihre Ehe war gerade geschieden worden. Die Frau weiter, was Paulus hier beschreibt, ist doch eigentlich völlige Überforderung. Und Hand aufs Herz, liebe Gemeinde, wenn wir ehrlich sind, hat diese Frau nicht recht. Diese Reinform von Liebe, wie sie hier beschrieben wird, gelingt es uns wirklich, das in unseren Ehen, in unserer christlichen Gemeinschaft so zu leben? So selbstvergessen und so selbstlos zu lieben? Wichtig ist vielleicht, liebe Gemeinde, um das zu verstehen, was Paulus hier meint, dass wir sehen, dass Paulus zunächst nicht über unsere Liebe spricht und auch nicht über unsere Fähigkeiten zu lieben, die wir aus uns selbst hervorbringen könnten. Paulus sieht zunächst auf Christus. Paulus beschreibt zunächst die göttliche Liebe, wie sie uns in Jesus Christus erscheint. Paulus redet zunächst von Christus, wenn er von dieser Liebe spricht. Er stellt uns Jesus vor Augen. Er weist auf Jesus hin, der gerade eben ja auch in seiner Liebe alles für uns gibt. Das heißt, wir können das Wort Liebe in diesem Text durchaus auch durch das Wort Jesus ersetzen. Und das würde dann heißen, zum Beispiel, Jesus erträgt alles, Jesus glaubt alles, Jesus duldet alles, Jesus hofft alles. Jesus, jeden von diesen Sätzen in diesem hohen Lied der Liebe könnte man dadurch veranschaulichen, indem man von Christus erzählt. Indem man erzählt von seinem seelsorgerlichen und liebevollen Umgang mit Menschen, denen er zu seinen irdischen Zeiten begegnet ist. Vom Umgang mit seinen Jüngern und Jüngerinnen. Man könnte erzählen vom Umgang mit Petrus, mit der Ehebrecherin, von dem gemeinsamen Mittagessen mit Zachäus. Und vor allem könnte man erzählen von der Liebe zu uns allen, die auch vor dem Letzten, die auch nicht vor dem Sterben am Kreuz Halt gemacht hat. Wir halten also fest, und das ist wichtig, Paulus beschreibt in diesem Text zunächst die Liebe, wie sie in Jesus Christus sichtbar wird. Aber Paulus belässt es dabei nicht. Er nimmt uns nicht aus der Verantwortung. Diese Liebe kann auch in uns wirksam werden, sagt Paulus. So wie ein Baumstamm nach einem Gewitterregen von der starken Flut mitgerissen wird, so zieht uns Jesus in diese starke Strömung seiner Liebe mit hinein, reißt uns mit. So liebe denn nicht ich, sondern Christus liebt in mir, könnte man vielleicht in Abwandlung eines bekannten Pauluswortes aus dem Galaterbrief sagen. So liebe denn nicht ich, sondern Christus liebt in mir. Dann beschreibt dieses Liebeslied aus 1. Korinther 13, was Jesus in mir durch seine Kraft, durch seinen Geist möglich machen kann. Karl Barth, einer der größten Theologen des 20. Jahrhunderts, sagte einmal, 1. Korinther 13 beschreibt Gottes Möglichkeit am Menschen. 1. Korinther 13 beschreibt Gottes Möglichkeit am Menschen. Und die christliche Gemeinde ist dann der Ort, an dem das ausprobiert werden kann, an dem das sichtbar und erlebbar wird. Das erste also, die Liebe allein zählt. Das zweite, die Liebe überwindet. Das dritte noch, liebe Gemeinde, die Liebe bleibt. Am Schluss dieses Liedes lesen wir, jetzt aber bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei, doch am größten unter ihnen ist die Liebe. Liebe Gemeinde, manche Gemeindeglieder in Korinth waren der Ansicht, sie besäßen mit ihrer besonderen Gabe des Geistes schon Anteil an der himmlischen Herrlichkeit. Diese Gaben, die sie besaßen, wären sozusagen schon das vorweggenommene Paradies. Doch auch hier rückt Paulus die Verhältnisse zurecht und sagt, gewiss, mit Glaube, Hoffnung und Liebe ist der Weg in Gottes Ewigkeit gepflastert. So ist es. Doch wenn Gottes neue Welt einmal Wirklichkeit wird, auf die wir als Christen alle warten, dann bleibt allein die Liebe. Die anderen Geistesgaben sind nicht mehr nötig, sie sind nur Stückwerk. Selbst der Glaube vergeht. Was bisher geglaubt wurde, wird nämlich dann geschaut. Und auch die Hoffnung wird nicht mehr nötig sein, weil sie in Erfüllung gegangen ist. Die Liebe aber hört niemals auf. In Gottes Ewigkeit regiert die Liebe. Gottes Ewigkeit ist Liebe. Sie bleibt für immer und ewig. Amen.